Und ich möchte euch ermutigen, dass so wie es im Wort Gottes heißt, bei manchen Menschen und das Wort des Herrn geschah zu. Setz deinen Namen ein und das Wort des Herrn geschieht zu mir. Und es wirkt aus, wozu er es gesandt hat. Halleluja. Steht in 1. Mose 22 von Vers 1 bis 14. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham. 1. Mose 22, entschuldigt, ich warte gern, bis ich aufgeschlagen habe. 1. Mose 22, 1 bis 14. Wundert euch nicht, wenn der Herr euch prüft. Er hat den Abraham geprüft. Und es geschah nach diesen Dingen, da prüfte Gott den Abraham und er sprach zu ihm, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, nimm deinen Sohn, deinen einzigen, den du lieb hast, den Isaak, und zieh hin in das Land Moria und opfere ihn dort als Brandopfer auf einem der Berge, den ich dir nennen werde. Da machte sich Abraham früh am Morgen auf, sattelte seinen Esel, nahm seine beiden Knechte mit sich und seinen Sohn Isaak. Er spaltete Holz zum Brandopfer und machte sich auf und ging an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Am dritten Tag erhob Abraham seine Augen und sah den Ort von fern. Da sagte Abraham zu seinen Knechten, bleibt ihr mit dem Esel, ich aber und der Junge, wir wollen dorthin gehen und anbeten und zu euch zurückkehren. Und Abraham nahm das Holz zum Brandopfer und legte es auf seinen Sohn Isaak und in seine Hand nahm er das Feuer und das Messer und sie gingen beide miteinander. Da sprach Isaak zu seinem Vater Abraham und sagte, mein Vater. Und er sprach, hier bin ich, mein Sohn. Und er sagte, siehe, das Feuer und das Holz, wo aber ist das Schaf zum Brandopfer? Da sagte Abraham, Gott wird sich das Schaf zum Brandopfer ersehen, mein Sohn. Und sie gingen beide miteinander. Und sie kamen an den Ort, den Gott ihm genannt hatte. Und Abraham baute dort den Altar und schichtete das Holz auf. Dann band er seinen Sohn Isaak und legte ihn auf den Altar oben auf das Holz. Und Abraham streckte seine Hand aus und nahm das Messer, um seinen Sohn zu schlachten. Da rief ihm der Engel des Herrn vom Himmel her zu und sprach, Abraham, Abraham. Und er sagte, hier bin ich. Und er sprach, streck deine Hand nicht aus nach dem Jungen, tu ihm nichts, denn nun habe ich erkannt, dass du Gott fürchtest, da du deinen Sohn, deinen einzigen, mir nicht vorenthalten hast. Und Abraham erhob seine Augen und sah, und siehe, da war ein Widder hinten im Gestrüpp an seinen Hörnern festgehalten. Da ging Abraham hin, nahm den Widder und opferte ihn anstelle seines Sohnes als Brandopfer. Und Abraham gab diesem Ort den Namen, der Herr wird ersehen, von dem man heute noch sagt, auf dem Berg des Herrn wird er sehen. Er nannte den Ort, wenn ihr andere Übersetzungen habt, der Herr sorgt vor, sagen manche Übersetzungen, oder der Herr versorgt. Das Wort, das da steht, ist Jahwe Jire. Der Herr versorgt. Irgendjemand da, der Versorgung braucht in irgendeinem Bereich seines Lebens? So, das Thema ist, der Herr versorgt. Ein kleiner Junge war mit seiner Mutter in so einem Tante-Emma-Laden. Ich weiß nicht, ob die jüngere Generation, Yannick oder Jarib, ob ihr noch wisst, was ein Tante-Emma-Laden ist. Okay, danke. Danke. Aber all die anderen, die wissen, ja, diese... Lädchen und da war immer eine Tante Emma, eine ältere Dame und in dem Laden gab es alles, was Kinderaugen zum Leuchten bringt, wie zum Beispiel Gummibärchen oder verschiedene Sachen und da war meistens auch irgendwo so ein Ding, so ein Gefäß, so eine Kugel oder was, wo Bonbons drin waren und wenn man eingekauft hat, durfte man sich da eins rausnehmen. Okay, dieser kleine Junge war in diesem Tante-Emma-Laden und auf der Theke, wie soll es anders sein, war diese große Bonbon-Glas. Und er stand fasziniert vor diesem Glas und hat es angeschaut. Und der Besitzer, diesmal war es ein Onkel Emma, und der hat den Jungen angelächelt und hat gesagt, willst du etwas davon haben? Der Junge nickte. Und der Besitzer sagte, na, dann nimm dir eine Handvoll. Aber der Junge, der hat sich nicht bewegt, der hat nur einfach dieses Glas angeguckt. Und dann hat der Mann in dieses Glas reingefasst und hat ihm eine Handvoll von diesen Bonbons gegeben. Und als sie draußen waren, fragte die Mutter, sag mal, wieso hast du dir nichts rausgeholt von diesem Glas? Dann hat der Junge gesagt, weil seine Hand größer ist. Ihr Lieben, manchmal ist es so im Leben nicht nur, dass die Bonbons glänzen, sondern dass es Dinge gibt, die wir begehren, die wir brauchen für unsere Versorgung in unserem Leben, Dinge, wo Mangel, wo irgendetwas da ist. Und ihr Lieben, manchmal gucken wir, dass wir kriegen können, was wir können und wir strecken uns aus und wir legen Energie rein und wir versuchen, dass das wir hinkriegen. Irgendjemand bekannt, von was ich rede, ja, wie kriege ich das in Ordnung und wir überlegen und wir denken und da oben rattert es, ja. Ihr Lieben, ich sag euch was, seine Hand ist größer. Seine Hand ist größer. Und warum lassen wir nicht, können wir nicht warten, wie dieser Junge, einfach nur warten, ja, bis seine Hand uns versorgt. Jahwe Jireh, unser Versorger. Seine Hand ist größer. Der Herr verwendet in diesem Text dieses Wort Jahwe, er wird er sehen. Und wir wissen, das ist einer der Name Gottes, er versorgt. Und primär, wenn wir das lesen, denken wir, dass es um Versorgung geht. Wisst ihr, was ich meine? Also Finanzen, wir wissen nicht, wie wir das zahlen sollen oder andere Dinge, wo uns beschäftigen und wo uns sagen, wie soll das gehen, ja? Helmut reist da und dahin, okay, und wo kriege ich es? Ja, ähnlich. Nur als Beispiel, ja. So, ihr alle kennt das. Oder es gibt andere Bereiche, wo wir Mangel haben, das jetzt nicht unbedingt mit Finanzen zu tun hat, aber ihr Lieben, es geht wirklich darum, dass der Herr uns versorgt in alle Bereiche unseres Lebens. Es gibt viele Menschen, die andere Götter verehren als Jahwe, unseren Herrn. Aber es gibt nirgendwo einen Gott, der Menschen versorgt. Der wirklich dafür sorgt. Zum Beispiel gibt es im Buddhismus gar keinen Gott. Vielleicht wundert ihr euch, aber das ist tatsächlich so. Sie verehren den gläubigen Buddha als Erleuchteten. Und das ist ein Mensch. So habe ich mir schon gedacht, so kann Gott gar nicht aussehen. Ja. Der sieht zwar wohlgenährt aus, ja, der Buddha, und sitzt da, als ob er alles hätte, aber er versorgt nicht. Im Gegensatz gibt es im Hinduismus über 300 Millionen Götter, Aber diese Götter versorgen auch niemanden. Sie lieben ihre Anbeter nicht wirklich. Ein ehemaliger Hindu bemerkte, über Hindus und eine direkte persönliche Beziehung zu Gott zu sprechen, ist für sie revolutionär, weil sie keine Verbindung zu den Göttern haben. Und dass ein Gott sie lieben würde, das ist für sie völlig unglaublich. Und dann gibt es natürlich einen Gott, Allah, aber er sorgt sich auch nicht um die Menschen. Muslime sehen Allah als im Gericht sitzen. Allah liebt oder kümmert sich nicht um seine Anbeter. Er urteilt oder verurteilt. Und wir könnten weitergehen, aber der Punkt ist klar. Unser Gott ist einzigartig. Und er hat sich einen Namen gegeben. Oder er hat einen Namen. Ja? Und dieser Name ist, ich sorge für dich. Jahwe Jireh. Mein Versorger. Eine der beliebtesten Bibelstellen in der Bibel ist der Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte. Mir wird nichts mangeln. Amen. Glaubt ihr nicht, dass der Herr weiß, wenn uns was mangelt? Bitte? Bevor wir es wissen, weiß er es. Und bevor wir es wissen, hat er schon den Weg bereitet. Ja. Aber was machen wir? Wir sorgen uns und wir sind unruhig und was weiß ich, was alles da in uns abläuft. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue. Er führt mich zum frischen Wasser um seines Namens willen. Jahwe Jireh ist sein Name, der Herr versorgt. Später in dem Psalmen 34, Vers 10, die jungen Löwen leiden unter Mangel und Hunger, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel. Wie geht's weiter? An irgendeinem Gut. Halleluja, jetzt könnten wir uns eigentlich alle entspannen. Haben keinen Mangel an irgendeinem Gut, Gott versorgt. In der Bergpredigt sagt Jesus, sorgt euch um nichts. Weder um Essen, noch um Trinken oder was ihr anziehen sollt. Sucht zuerst das Reich Gottes und seine Gerechtigkeit und all diese Dinge werden euch hinzugefügt werden. Die kriegt ihr obendrauf. Amen. Schokolade. Im Übrigen warst du ganz bei uns in der Gegend, aber ich habe keine Schokolade in meinem Briefkasten gefunden. Nicht da drüben, noch nicht. Ist okay. Aber ich sage euch, es ist durch die ganze Bibel hindurch wie ein beständiger Trommelschlag. In der gesamten Schrift, Gott kümmert sich um dich und er versorgt dich. Was ich hier in 1. Mose interessant finde, ist, dass dies das erste Mal zu sein scheint, dass Abraham von Gott, mit Gott oder zu Gott, von seinem Versorger spricht. Ich meine, Abraham hat ja alles gehabt. Aber er hat auch Prüfungen gehabt, stimmt's? Aber wisst ihr, selbst wenn man alles hat und reich ist, können wir immer noch so blöd sein, dass wir uns Sorgen machen. Ja, Herr, wir beten. Wir beten für diese Personengruppen. Halleluja. Sorgt euch um nichts. Und das ist nicht lächerlich, obwohl wir gelacht haben. Aber das ist ein echtes Problem, Herr. Herr, und wir beten, dass wir wirklich in diese Lage versetzt werden, durch die Kraft deines Wortes, dass wir um nichts sorgen. Ich denke, Abraham war uns sehr ähnlich, weil er war ein Mensch. Stimmt's? Seine Theologie war ziemlich gut. Er glaubte an Gott, hatte bis zu diesem Punkt alle möglichen Dinge getan, weil er glaubte, dass Gott existiert. Aber als er seine Theologie in seinem Leben anwenden musste, ihr Lieben, es ist so, wir hören so viele Lehren, wir lesen so viel Wort Gottes und wir hören das und das müsste eigentlich reichen. Aber wenn es dann darum geht, im praktischen Leben das anzuwenden, dann wird es plötzlich schwierig. Und ich denke, wir kennen das. Wenn es zu konkreten Lebenssituationen kommt, das anzuwenden. Ich meine, Abraham wird der Vater aller Gläubigen genannt. Nicht nur der Vater des Volkes Israel, aller Gläubigen auch. Römer 4, Vers 16 spricht über den Glauben Abrahams, der Vater von uns allen ist. Galater 3, 9 sagt uns, diejenigen, die aus Glauben sind, werden zusammen mit Abraham, dem Mann des Glaubens, gesegnet werden. Nach diesen Versen ist Abraham das Vorbild des Glaubens schlechthin. Aber dann in Jakobus 2, 21, 23 heißt es über Abraham, ist nicht Abraham unser Vater aus Werken gerechtfertigt worden, da er Isaak, seinen Sohn, auf den Opferaltar kommt zurück. Auf den Opferaltar legte. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte, aktiv wurde und der Glaube durch seine Werke vervollständigt wurde. Ihr Lieben, der Herr möchte unseren Glauben vervollständigen. Er möchte, dass unser Glaube ein Gütesiegel bekommt. Versteht ihr? Ich meine, wir würden ein Kind nicht in einen Kinderautositz setzen, wenn es nicht entsprechend geprüft werde und den Stempel hat, stimmt's? Und viele andere Dinge würden wir nicht nehmen, bevor es geprüft und bestätigt ist. Du siehst, dass der Glaube mit seinen Werken zusammenwirkte. Und so wurde die Schrift erfüllt, die sagt, Abraham aber glaubte Gott und das wurde ihm zur Gerechtigkeit gerechnet und er wurde Freund Gottes genannt. Ihr Lieben, ich weiß, hier sitzen ganz viele Leute, die glauben. Und da gibt es ganz viele Leute, die haben Prüfungen gehabt und sind durch diese Prüfungen hindurchgegangen. Und ich sage euch was, ihr glaubt es vielleicht nicht, aber ab jetzt hoffentlich, der Herr sagt zu dir, du bist mein Freund. Du bist mein Freund. Ich muss in diesem Augenblick beten, in diese Situation zu nein, schließt mal eure Augen. Und Vater, ich bete da, wo Menschen hier sind und der Feind sie immer wieder angreift in ihrer Identität und dass sie nicht gut genug sind für dich. Und Herr, ich bete, dass dieses Wort in ihr Herz hineinfällt. Du bist mein Freund. Ich liebe dich. Du bist meine Geliebte, du bist meine Freundin, ich liebe dich. Du hast geglaubt und aufgrund des Glaubens lebst du. Mach dir keine Sorgen, ich sorge für dich. Meine Hand ist nicht nur größer, sie ist so viel größer und ich bin für dich. Warum prüft uns Gott? Genau an dem Punkt, dass wir wissen, wer wir sind. Er hat das hier mit Abraham getan. Er prüfte Abrahams Glauben. Er brachte Abrahams Glauben in reale Situationen hinein. So wie ein Flugzeug in Sturm hineinkommt und getestet wird. Ihr würdet wahrscheinlich auch nicht in eine Bruttomaschine hineinsitzen, die zum ersten Mal, sie soll geprüft sein. Gott macht das manchmal mit uns. Und es gibt Zeiten, in denen Gott uns mitten in einen Kampf oder mitten in einen Sturm versetzt. Und er will unseren Glauben prüfen. Und dadurch wird unser Glaube gestärkt. Ich will euch jetzt keine Angst machen, aber ich glaube, dass der Herr in der nächsten Zeit euch immer wieder mal in so eine Prüfung hineinführt. Habt keine Angst. Das ist nicht zum Negativen. Und das ist nicht dazu da, damit du durchfällst, sondern es ist dafür da, dass dein Glaube gestärkt wird. Gott hat uns von unseren Sünden gerettet. Er will aber nicht an dem aufhören, dass er uns erlöst hat von unserer Sünde. Er möchte unseren Glauben herausfordern und uns von unmündigen Kindern zu wahren Männern und Frauen Gottes heranwachsen lassen, die im Glauben erprobt sind oder deren Glauben, ich sag's mal so, der Herr nennt es wirklich so, vollkommen ist. Ihr Lieben, manchmal fühle ich mich nicht nur wie ein Teenager, sondern wie ein Kind, wenn es um Glaubenssachen geht. Kennt ihr das? Gott stellt uns auf die Probe, um uns zu helfen, in unserem Glauben stark zu werden. Und in einem solchen Test gibt er uns ein Zeugnis, ein Prüfstempel. Es gibt ein Zeugnis für unseren Charakter. Ihr Lieben, lasst euch nicht befremden. Wer möchte, dass sein Charakter gestählt ist? Der Herr auch. Wir stimmen mit ihm überein. Halleluja. Ein sehr berührendes Beispiel möchte ich euch sagen. Das geschah 2019 in den USA. Eine Polizistin erschoss einen unbewaffneten schwarzen Mann in seiner eigenen Wohnung in Dallas. Am 1. Oktober wurde die Beamtin wegen Mordes zu 10 Jahren Haft verurteilt. Während dem Gerichtsverfahren, für uns wirklich verwunderlich, durften Familienmitglieder des Opfers im Gericht aussagen, wie sich das Verbrechen auf ihr Leben und ihre Familie ausgewirkt hat. Und dabei geschah etwas Bemerkenswertes. Als der Bruder des ermordeten Mannes, der 18-jährige Brent Shaw, Stellung nahm, sagte er: Ich möchte nicht zweimal oder gar 100-mal sagen, was oder wie viel sie uns genommen haben. Ich denke, sie wissen das. Aber ich, wenn es ihnen wirklich leid tut, ich weiß, ich kann nur für mich selbst sprechen, aber ich vergebe ihnen. Und ich weiß, wenn sie zu Gott gehen und ihn bitten, wird er ihnen vergeben. Ich liebe sie wie jeden anderen Menschen auch. Ich werde nicht sagen, dass ich hoffe, dass sie verrotten oder sterben mögen, so wie mein Bruder. Ich persönlich möchte das Beste für sie. Und dann fragte er den Richter, ob er hinuntergehen darf und die Angeklagte umarmen darf. Warum macht jemand so etwas? Er tat das, weil er gläubig war. Er hatte gerade seinen Bruder in einem sinnlosen Akt der Gewalt verloren, aber inmitten von dieser Tragödie zeigte sich sein Glaube. Und sein Glaube bekam ein Siegel, ich sag's mal so, als bewährt. Abraham glaubte Gott. Gott hat ein einmaliges Opfer für uns dargebracht. Er hat seinen einzigen Sohn für uns dahingegeben, dort auf dem Berg Moria auf Golgatha. Wisst ihr, wo Abraham sein Opfer dargebracht hat? Auf dem Tempelberg. Warum hat Gott das gemacht? So viele Jahre später, nach Abraham, dass er seinen Sohn uns gegeben hat. So sehr hat Gott die Welt geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit alle, die an ihn glauben, nicht verloren gehen, sondern ewiges Leben haben. Und ihr Lieben, Ich sage euch, im Auftrag Gottes, er hat dort für alles gesorgt. Für alles. Er trug unsere Krankheiten. Halleluja, Amen. Wo wächst Glauben? Er trug unsere Krankheiten, unsere Gebrechen, unsere Schmerzen, unsere Sünden, unser Vergehen, unsere Schuld. Und er nahm auch unseren Hass und unsere Bitterkeit, unseren Groll, unsere Familiengeschichte, die uns verfolgt über Jahrzehnte, Dinge, die passiert sind in unserem Leben. Und er hat all das auf sich genommen. Er hat für alles gesorgt, damit wir Frieden haben können. Damit wir Frieden haben können. Der Gott des Friedens aber. Er hat für alles gesorgt. Mit seiner großen Hand. Jeder, der an ihn glaubt, bekommt Vergebung. Ihr Lieben, ich weiß nicht, wie viele Gläubige kämpfen darum, dass Gott ihnen vergibt. Aber er hat dir vergeben. Er hat vergeben, damit du Frieden hast. Der Herr nimmt deine Wut. Er hat dafür gesorgt. Und ich sage euch das, ihr Lieben, es gibt so viele Bereiche in unserem Leben. Wir sind alle an einem anderen Punkt. Aber da gibt es Dinge in unserem Leben und die machen uns zu schaffen. Und der Herr sagt dir heute, ich habe dafür gesorgt, dass deine Wut, deine Bitterkeit, deine Ausrasten oder was weiß ich, was es ist. Er hat dafür gesorgt. Er hat für Groll gesorgt, dass wir ihn loswerden. Er hat dafür gesorgt, dass die Plage des Feindes ein Ende hat, dass du fremdgesteuert wirst. Ich glaube, dass wir uns oft gar nicht bewusst sind, dass Gott am Kreuz, und ich sage es nochmal, für alles schon gesorgt hat. Wir wurden nicht nur errettet von unseren Sünden, geheilt, befreit von unseren Ängsten, von unseren Sorgen, Wut, Bitterkeit, Angst, habe ich schon gesagt. Die gute Nachricht ist, er ist der Fürst, der Verwalter des Friedens. Amen. Er herrscht über den Frieden. Wirst du geplagt von Ärger? Herr, da brauche ich auch noch ein bisschen Hilfe. Und Herr, ich stehe vor dieser Kugel da. Und Herr, ich will nicht selber gucken, dass ich versorgt werde, sondern deine Hand ist es, die für mich sorgt. Herr, ich danke dir, dass hier Menschen da sind und der Feind versucht, sie negativ darzustellen. Aber du hast gesagt, du bist mein geliebter Sohn, meine geliebte Tochter. Ich habe schon alles für dich getan. Herr, du bist es, der seine Hand ausstreckt. Und Herr, wir wollen zurücktreten von dem, dass wir unsere Bonbons sammeln und gucken, dass wir möglichst viel, und wir wollen einfach dastehen, Herr, und aus deinem Sorgen heraus leben und zu einem inneren Frieden kommen, den die Welt nicht kennt. Der Friede Gottes, der so viel höher ist als unsere Überlegungen, Herr, und wir überlegen so viel. Aber wir wollen hier stehen und wir sagen, Herr, ich vertraue dir und ich erbringe dir diesen Bereich, jenen Bereich in meinem Leben, wo der Herr dich berührt und wo der Herr etwas tut. Die Tauschbörse dort am Kreuz. Jahwe, Jireh, Gott versorgt. Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, der wird leben, obwohl er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben. Und das im Überfluss. Jahwe, Jireh. Er hat nicht nur uns Leben gebracht, sondern Leben im Überfluss. Seine Hand ist größer. Römer 8, Vers 32. Er, der doch seinen eigenen Sohn nicht verschont, sondern ihn für uns alle hingegeben hat, wie wird er uns mit ihm nicht auch alles schenken? Ich möchte, dass wir vor Gott nicht stehen, sondern sitzen, aber man kann auch im Sitzen vor Gott stehen. Und lass dir vom Herrn zeigen, in welchem Bereich du unterversorgt bist oder du denkst, du seist unterversorgt. Wo Not, wo Mangel, wo Angst da ist. Und der Herr sagt, ich bin Jahwe Jireh, dein Versorger. Und wo du diese Sache heute ganz konkret dem Herrn abgibst und sagst, Herr, ich höre auf, darum zu kämpfen. Ich höre auf, das irgendwie hinzukriegen. Ich höre auf damit, Herr. Herr, ich habe es probiert, aber ich kann es nicht. Aber ich vertraue deiner Versorgung, die du dort am Kreuz vollbracht hast. Und ich will hineingehen in den Frieden, den nur Gott geben kann. Im Namen Jesus. Amen. Amen.